an Weihnachten, da gibt's das kleine Kind, das der Weltenretter ist. Das ist ein Motiv ja nicht nur im Christentum. Da können sich viele schöne, kuschelige, warme Geschichten und Lieder und Bräuche drum entwickeln. Zu Ostern geht's auch irgendwie um die Erlösung der Welt, aber ziemlich drastisch. Da steht ein Foltertod mit allen blutigen Details im Mittelpunkt. Und das ist nicht nur nett. Die Auferstehung ist dann sehr tröstlich, aber auch kein Happy End einfach.
Obwohl Ostern das große christliche Fest im Frühling ist, wird es in der Öffentlichkeit längst nicht so groß wie Weihnachten gefeiert. Mein Gast, der Theologe Thomas Fliedmann, hat mit mir überlegt, warum das so ist, was Ostern ausmacht, warum es kein so kuscheliges Wohlfühlfest wie Weihnachten ist. Darum geht es in der neuesten Ausgabe, in der Osterausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Was bedeutet es, wenn, wie es heißt, Jesus für meine Sünden gestorben ist, die Welt erlöst hat und vom Tod wieder auferstanden ist? Und wie viel Harry Potter steckt in der Ostergeschichte und umgedreht? Gesprächsgast im Studio ist der katholische Theologe Dr. Thomas Fliedmann. Zu sehen gibt's unseren Talk natürlich auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Ostern ist ja das große christliche Fest im Frühling. Es gibt gleich drei Feiertage in Deutschland zu Ostern, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Ostern, das sind natürlich bunte Ostereier, versteckte Osternester. Und in den Supermärkten hat der Schoko-Osterhase den Weihnachtsmann schon zu Beginn des Jahres abgelöst. Wir haben uns mal auf der Straße in Stuttgart umgehört. Was verbinden Sie mit Ostern?
Mit Ostern verbinde ich Familienzeit, mal nach Hause fahren, Zeit mit der Familie verbringen. Genau.
Ostereier. Eier suchen. Kinderüberraschung machen.
Die Wiederauferstehung Jesu. Und auch wenn man das inzwischen vielleicht nicht mehr so, also man geht jetzt nicht mehr aktiv in die Kirche oder so, es geht mehr um dieses Zusammenkommen, dass man einfach gemeinsam wieder essen kann, gemeinsam entspannen kann und einfach eine schöne Zeit hat.
Was bedeutet Ihnen Oster konkret?
Eigentlich Buße für mich, muss ich sagen. Weil ich im Prinzip in letzter Zeit viel Bekümmernis hatte.
Und ist dann Ostern tröstlich für Sie?
Ja, ist tröstlich, ja.
Klassisch natürlich Auferstehung. Ich finde die Bildersprache da wichtig, die die Bibel da vermittelt. Für mich was Positives, Optimistisches, Lebensbejahendes.
Ostereier, Familienzeit, Auferstehung von Jesus, positiv und lebensbejahend, das verbinden diese Menschen mit dem Osterfest. Mal sehen, was mein heutiger Studiogast mit Ostern verbindet. Es ist der katholische Theologe Thomas Fliedmann. Er ist außerplanmäßiger Professor für Dogmatik an der Universität Tübingen und er arbeitet derzeit für die Diözese Rottenburg-Stuttgart in einem Projekt Gottes Rede und Gottes Bilder. Das heißt, es geht darum, wie kann man heute an Gott glauben und über ihn sprechen. Herzlich willkommen, Herr Fliedmann.
Hallo.
Herr Fliedmann, in der Umfrage zu Ostern, da ging es eben um Familienzeit, Zeit gemeinsam verbringen. Das hört sich ja ein bisschen so an, als wäre Ostern auch so ein Familienfest geworden wie Weihnachten. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, ich glaube, noch immer ist für die deutsche Seele Weihnachten das Familienfest überhaupt. Aber jetzt, ich glaube, keiner kann sich diesem Frühlingssog entziehen. Ja? Endlich nach der Dunkelheit, nach der Kälte wieder raus. Und dann da Gemeinsames tun. Und dann gibt's ja auch Osterferien, also man kann in Urlaub fahren. Mhm. Und ich meine, auch in der Tradition war es ja so, also so Kirmes, Märkte, die gab's dann rund im Frühling rund um Ostern. Also Ostern war nie nur, dass man den ganzen Tag in der Kirche steht.
Aber warum ist Ostern als Fest nicht so präsent in der Öffentlichkeit wie Weihnachten? Also Weihnachten hat man ja den Eindruck, die Städte sind geschmückt und so weiter. Also alle Welt feiert Weihnachten, auch wenn man nicht an Jesus glaubt. Aber Ostern ist längst nicht so präsent.
Ja, ich glaube, das liegt schon so ein bisschen an den Inhalten. Mhm. An Weihnachten, da gibt's das kleine Kind, das der Weltenretter ist. Das ist ein Motiv ja nicht nur im Christentum. Da können sich viele schöne, kuschelige, warme Geschichten und Lieder und Bräuche drum entwickeln. Zu Ostern geht's auch irgendwie um die Erlösung der Welt, aber ziemlich drastisch. Da steht ein Foltertod mit allen blutigen Details im Mittelpunkt. Die Dame vorhin da in der Umfrage hat's gesagt, da ist Buße, da geht's um das Leben in seiner ganzen Breite. Und das ist nicht nur nett. Die Auferstehung ist dann sehr
tröstlich, aber auch kein Happy End einfach. Das ist ja auch abstrakt, da kann man gar nicht so schöne Geschichten drum machen. Wir haben Krippenspiele, aber so Auferstehungsspiele haben wir nicht.
Nee, gibt's nicht. Ne?
Das ist,
obwohl es ja eigentlich auch Osterkrippen gibt, ne? Habe ich auch mal gesehen, in denen die Geschichte von Ostern auch so...
Ja, nee, das gibt's auch und man hat alles möglich gemacht. Zu Christi Himmelfahrt hat man den Jesus da an Bändern hochgezogen in Kirchendachboden. Das gibt's schon auch. Aber ich glaube, Weihnachten ist so von der Bilderwelt einfach viel zugänglicher nochmal.
Wenn Sie als Kind und Jugendlicher an Ostern da zurückdenken in Ihre Zeit, an was erinnern Sie sich besonders im Zusammenhang mit Ostern?
Oh, einerseits war das natürlich eine intensive Zeit, so in kirchlicher Jugend. Da hat man Nächte irgendwie religiös verbracht und Frühgottesdienste gestaltet. Aber eine Sache, die mir immer noch nachgeht, ist, es gehen ja die 40 Tage Fastenzeit vorher und das ist ja auch vom späten Winter dann in den Frühling rein. Und eigentlich läuft alles auf Ostern als Frühlingsfest zu und dann ist noch Karfreitag. Da sind wir dann auch in den Gottesdienst gegangen und eigentlich ist das emotional so der Tiefpunkt und draußen scheint die Sonne und draußen ist es warm und die Kumpels sitzen auf dem Mäuerchen und essen Eis. Und ich habe da manchmal in der Kirche gestanden und gedacht, ey, wo bin ich hier? Das ist doch nicht richtig.
Wollen wir mal schauen, ob wir diese Botschaften, die mit diesen unterschiedlichen Tagen auch verbunden sind, ob wir die ein bisschen erklärt bekommen. Denn Ostern ist ja auch etwas, was ja in die Kultur ja durchaus eingeflossen ist, wenn man an die vielen Bilder denkt, an Literatur und so weiter. Ich denke jetzt auch mal zum Beispiel an Harry Potter. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Auch da verstecken sich so Osterbotschaften drin in Harry Potter. Ostern, habe ich schon gesagt, ist das wichtigste christliche Fest. Es gibt die siebenwöchige Fastenzeit, haben Sie gerade erwähnt. Kein Eis, keine Süßigkeiten oder was man sonst so fastet. Die an Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Dann die sogenannte Karwoche und die beginnt mit Palmsonntag. Und das ist ja dieser Tag, an dem Jesus laut der Bibel auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. Und er wird ja bejubelt wie ein Popstar. Was ist die Botschaft von diesem Palmsonntag?
Ja, Palmsonntag, Jesus wird bejubelt, Karfreitag, Jesus wird umgebracht. Ich glaube, nur soziale Shitstorms, also Shitstorms in sozialen Netzwerken, sind noch schneller und unbarmherziger. Also Jesus wird bejubelt von Leuten, die in ihm einen gottgesandten Retter sehen, einen Hoffnungsträger, wie damals den legendären König David. Und er wird umgebracht von denen, die mit den Hoffnungsträgern nicht so viel am Hut haben, weil die nämlich immer Unruhe bringen und auch Machtverhältnisse in Frage stellen. Und das können die nicht gebrauchen. Also, und sagen wir so, von politischen Morden hört man heutzutage auch gelegentlich. Also das ist dieser politische Mord. Und ich glaube auch diese Wetterwendigkeit von Menschenmassen. Also es klingt nicht besonders charmant, aber Leute jubeln für alles, wenn man das ein bisschen geschickt anstellt. Ich meine, wir sehen das ja jetzt. Also kein Mensch kann sich eigentlich vorstellen, dass so dieses MAGA-Programm da Leute anzieht. Aber der Trump kann machen, was er will.
Great again, das MAGA.
Make America great again. Make America great again. Der Präsident kann machen, was er will. Er kann Leute umbringen lassen und die schwenken Fähnchen. Da haben sie Palmzweige damals, zur Begrüßung, ja. Und hinterher dann anders.
Dann kommt in der Karwoche nach diesem Palmsonntag Gründonnerstag, an dem feiern Christen oder erinnern an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Freunden. Das ist ja auch ein zentrales christliches Ereignis.
Also ist natürlich, so wie das gefeiert wird, ein ganz wunderschöner Gottesdienst, aber es ist der Vorabend von Karfreitag. Und zwei Symbole stehen da im Zentrum, denke ich. Das ist einmal dieses Abendmahl selbst. Jesus bricht Brot und verteilt es und gießt Wein aus und sagt dann, so wie dieses Brot gebrochen ist und so wie dieser Wein ausgegossen ist, so wird morgen mein Körper zerbrochen, ich werde umgebracht und mein Blut wird vergossen. Und er sagt, irgendwie wird Gott etwas Gutes daraus machen. Tut das auch. Erinnert euch an mich. Denkt an das, was wir erlebt haben und denkt daran, was Gott in diesem Geschehen tut. Das ist, und das machen wir Katholiken, ja, oder wir Christen überhaupt, in jeder Eucharistiefeier, in jedem Abendmahlsgottesdienst genau das. Das ist so das zentrale christliche Ritual, was das ganze Ding zusammenhält. Und das Zweite ist die Fußwaschung.
Ja.
Meint eigentlich genau das Gleiche. Ja? Also einerseits, Jesus gibt sich hin, nimmt diesen Tod auf sich, so. Und das andere, er wäscht den Jüngern die Füße und sagt, ihr habt mich den Meister genannt. Ja, in der Tat, das bin ich, aber ich wasche euch die Füße. Das ist das Gesetz des Reiches Gottes. So stellt sich Gott Leben vor. Dient einander. Seid, wascht einander die Füße im übertragenen Sinne. Seid füreinander da. Erhebt euch nicht übereinander. Und da gibt es ja in den Evangelien ganz viele entsprechende Sätze. Wer bei euch der Größte sein will, sei der Diener aller.
Und wascht einander die Füße und nicht den Kopf.
Also genau so kann man sagen.
Nicht über andere urteilen, nicht andere verurteilen, sondern für den anderen da sein. Also Nächstenliebe natürlich.
Ja.
Auch eine zentrale Botschaft, ja. Und dann gibt es ja nach dem Abendmahl dann diese dramatische Nachtszene. Jesus betet im Garten Gethsemane mit einigen Jüngern. Er schwitzt Blut und Wasser, ist ja auch etwas, was wir als Begriff, als Redewendung mit übernommen haben aus diesen biblischen Berichten. Und dann gibt es dieses große Drama Judas, der den Hohepriestern verraten hat, wo Jesus sich aufhält. Und dann kommen die und die Soldaten oder ja Diener nehmen ihn fest. Also ganz großes Drama, Verrat, Schuld, Vergebung. Finden Sie sich da als Christ irgendwo wieder, auch in dieser ganzen Erzählung?
Naja, großes Drama, Verrat und Schuld, vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber ja, das ist schon eine Anfrage, nicht? Wenn Gründonnerstag ja ganz stark ist, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Und es ist immer die Frage, wo werde ich dem gerecht? Werde ich dem gerecht? Oder weiche ich nicht lang, manchmal doch ganz gerne aus? Und ich meine, das ist im persönlichen Leben so. Ja, Verrat, jetzt nicht einen Menschen direkt verraten, aber eine Idee verraten oder das, was jemand anderes von mir erwartet und wo ich eigentlich sagen würde, das erwartet der zu Recht. Und doch kneift man manchmal.
Den einfacheren Weg gehen, den Weg des geringeren Widerstands. Ja.
Aber ich finde auch, das ist schon auch eine wirklich politische, hat eine wirklich politische Dimension. Also ich habe Jesus kann man durchaus als Opfer politischer Gewalt begreifen und davon haben wir eine ganze Menge und die kommen aus anderen Gegenden der Welt und klopfen bei uns an. Gefolterte, Geflüchtete, Vertriebene und suchen Hilfe. Und was tun wir? Und man kann immer fragen, tun wir genug? Ja, der gekreuzigte Jesus klopft an und tun wir genug, ihn aufzunehmen? Das ist schon eine Anfrage, finde ich.
Es gibt ja auch noch eine Gewaltszene in diesem Bericht an dem Gründonnerstagsabend, nämlich als Petrus, so heißt in einem Evangelium, Petrus einem Diener des Hohepriesters ein Ohr abschlägt. Also er greift zum Schwert und dann sagt aber Jesus, nein, steck dein Schwert in die Scheide und er heilt das Ohr wieder. Ja, also er, auch wie ein Wunder sozusagen. Also ist eine Szene, die mich auch immer sehr beschäftigt hat, gerade in der Zeit, als es darum ging, gehe ich zur Bundeswehr oder nicht, Gewalt anwenden oder nicht. Sie haben es ja eben auch schon gesprochen, politische Gewalt ist ja heute auch jeden Tag ein Thema. Wie würden Sie diese Szene deuten? Oder?
Also es gibt diese Szene in allen vier Evangelien und überall ist sie etwas anders beschrieben. Also, dass es Petrus ist, steht nur im Johannesevangelium. Und da hat dieser Diener des Hohepriesters auch einen Namen, da heißt er Malchus, sonst haben die, ist das nicht namentlich benannt. Dass das Ohr wieder angezaubert wird, das steht nur bei Lukas, das steht bei den anderen gar nicht. Und ja, man kann natürlich überlegen, ist das so ein Zeichen für Pazifismus? Ich weiß nicht, ob Jesus Pax Christi Mitglied war oder so, aber möglicherweise, aber so friedlich war der Jesus ja gar nicht immer, sondern hat gesagt, hey, es geht um was und da muss man auch Tacheles reden. Hier ist es, glaube ich, mehr so, die verschiedenen Erzählungen über das Leiden und Sterben Jesu haben ganz oft den Akzent, Jesus ist kein wehrloses Opfer, sondern Jesus nimmt diesen Tod und dieses Leiden freiwillig auf sich. Und deswegen würde ich diese Szene hier interpretieren in dem Sinne von, hier vollzieht sich das, was Gott jetzt von mir will. Das ist meine Mission. Deswegen steckt das Schwert ein. Wir werden uns dieser Mission nicht in den Weg stellen.
Aber nimmt Jesus das wirklich freiwillig auf sich? Er sagt doch auch, Gott, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann. Also ist es wirklich so freiwillig?
Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das sagt er dann direkt danach. Ja. Ich finde das eine großartige Szene. Also Jesus ist nicht da reingegangen mit, jetzt machen wir das mal eben, machen wir eben die Kreuzigung und nach 3 Tagen ist wieder gut. Sondern der ist da unter Angst und Schweiß reingegangen. Ich glaube, er hat vielleicht auch gezweifelt. Er hat, ich stelle mir vor, das steht so da nicht, aber ich stelle mir vor, dass er gedacht hat, hey Gott, mach schnell, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch freiwillig Ja sage zu deinem Willen. Und dann eben auch in der Sterbeszene, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das ist nun wirklich der größtmögliche Abstand. Allerdings ist dieser Satz zu Gott gesprochen, ja. Also noch die Verzweiflung ist zu Gott gesprochen. Also von daher ist auch in diesem Jesus die ganz große Bandbreite an Gefühlen drin. Aber ja, es ist, glaube ich, schon aus den Texten her klar und auch im wir beten es auch in jeder Eucharistiefeier, ne? In der Nacht, in dem er das Leiden auf sich nahm, und zwar freiwillig. Und das ist auch wichtig.
Ja, ich glaube, er hat dann auch, er hat es freiwillig auf sich genommen und dadurch, wie er es auch auf sich nimmt und trotzdem ja auch diese Angst, Blut und Schweiß und so weiter, wird ja, glaube ich, auch deutlich für andere Menschen, was dieser Jesus sozusagen stellvertretend für mich auch schon erlitten hat. Ich glaube, das ist auch die Möglichkeit, dann auch sich mit ihm zu identifizieren, oder? Dass man da.
Das mit der Stellvertretung ist ein ganz schwieriger Gedanke. Okay. Da, aber ja, ich glaube auch, dieses sich identifizieren zu können, insbesondere wenn ich ein gläubiger Mensch bin und sage, hier ist jetzt nicht nur ein toller Mensch, der da was auf sich genommen hat, sondern hier ist Gott selbst involviert.
Und es drückt ja eine Solidarität auch
mit mir aus. Genau, also. Und sagen kann, alles, was mir passieren kann, ist auch, wenn man so will, Gott schon passiert in Jesus. Mhm. Das ist eine Solidarität und das kann vielleicht auch, vielleicht nicht in jedem Moment, aber aufs Ganze gesehen, glaube ich, auch tröstlich sein. Ja? Selbst da bin ich nicht ohne Gott, weil Gott schon in diesem Leid auch ist und war.
Tröstlich ist ein gutes Stichwort. Hatten wir ja gerade in der Umfrage von der Frau, die gesagt hat, sie hat so viel Kümmernis in letzter Zeit gehabt. Sie verbindet auch mit Ostern Buße eher. Und dass Ostern aber für sie dann tröstlich ist. Mhm. Und dann kommt ja natürlich der Karfreitag mit dem Kreuzweg. Mhm. Jesus wird vorher gefoltert, gegeißelt und dann dieser schwere Weg. Er muss da den Kreuzbalken oder das ganze Kreuz, weiß man auch nicht so genau, meistens aber der Kreuzbalken, muss er hoch zum Berg Golgotha tragen. Und dann heißt es ja auch immer, Jesus ist für mich und meine Sünden gestorben. Mhm. Wie ist das zu verstehen?
Ja, jetzt kommen wir zum harten Kern hier, dieser ganzen Ostertheologie. Also leider muss man immer erstmal anfangen und sagen, was es nicht ist. Und es ist ganz sicher nicht so ein Schema, die Menschheit hat angehäuft und häuft immer noch Unmengen von Sündenschuld an, die gegenüber Gott abgebüßt werden müssen und an diesem Menschen wird das jetzt vollstreckt, zumal wie der Glaube sagt, dass eben nicht nur ein Mensch ist, wie es viele Gefolterte gibt, sondern der Sohn Gottes selbst. Nur der kann diese große Sündenschuld abtragen. Das ist nicht gemeint. Was wäre das für ein Gott? Dennoch, glaube ich, kann man sagen, sagen wir mal so, was wäre das für ein Gott? Ich meine, ich weiß schon, dass die Kirche so in diese Richtung ganz lange gepredigt hat. Und dass auch ihr wie ein Betonklotz am Bein hängt, das wird sie so schnell nicht los. Diese Sündenfixiertheit ist echt ein Problem auch unserer Theologie und unserer Verkündigung. Ich will Sünde nicht kleinreden, aber das macht nicht das ganze Leben aus. Dennoch, glaube ich, kann man in einem guten Sinne davon sprechen, dass Jesus für die Sünde oder wegen der Sünde gestorben ist. Dann nämlich, wenn ich mir vor Augen führe, das ganze Leben war Predigt und ins Werk setzen der Liebe und Zuwendung Gottes zu den Menschen. Bedingungslos, das ist ja sozusagen das, was göttliche Liebe unserer Liebe voraus hat. Gott kennt keine Bedingungen. Das heißt nicht, dass er alles gut findet, was wir tun, aber er lässt keinen Menschen fallen. Menschen können das nicht immer gut haben, bedingungslos geliebt zu werden. Menschen wollen lieber selber stark sein, sich selber absichern, die Oberhand haben. Liebe erscheint, geliebt werden erscheint dann als Schwäche. Und das ist auch gegenüber Gott so. Ja, man verhält sich in Religion und Riten und so schon, sagen wir mal, unterwürfig oder so gegenüber Gott. Aber man möchte schon auch die Zügel in der Hand haben. Und auf Erden geht das ja auch ganz gut. Der wehrt sich ja nicht so sehr. Also, die Liebe, eine Liebe anzunehmen, so eine große Liebe anzunehmen, fällt Menschen offenbar ziemlich schwer. Und sie wehren sich massiv dagegen. Und das hat Jesus erlebt. Das ist sozusagen die Quintessenz von Karfreitag. Aber er hat sozusagen gesagt, ich weiß doch, Gott ist unbedingte Liebe. Und er wird selbst die Ablehnung dieser Liebe durch die Menschen, auch dadurch wird er sich nicht abbringen lassen, sondern wird sie noch aufnehmen. Er wird jetzt sozusagen nicht zurückschlagen. Und wenn wir dann noch bedenken, dass Jesus ja ein wahrer Mensch war, natürlich, aber dass Gott in ihm wirklich präsent war, das ist eine ganz enge Verbindung zwischen Gott und Jesus gab, dann kann man auch sagen, Gott selbst hat diese Gewalt, die ihm da entgegengeschlägt, aufgenommen, angenommen, vielleicht die Gewalt in sich zum Schweigen gebracht. Und das ist in diesem nun wahrlich unschuldigen Menschen auf Golgatha klar geworden und ist eigentlich immer so die Mahnung an die, die das glauben, ihr müsst nicht euch selber absichern, vertraut auf Gott. Das genügt und dann könnt ihr euch um andere Menschen kümmern. Und das könnte man so eine Art Erlösung nennen. Mhm. Ja?
Und diese Erlösung wäre ja nicht möglich gewesen oder würde ja nicht wirksam werden ohne die Auferstehung. Und da sind wir dann vom Karfreitag, kommen natürlich auf die Osternacht oder auf den Ostermorgen, wenn dann, ja, das Grab ist leer, Jesus erscheint dann den Frauen als erstes und dann auch den Jüngern später. Ja, Auferstehung. Was heißt Auferstehung? Also vielleicht mal in einfacher Sprache ganz knapp versucht zu übersetzen, dieses biblische Wort Auferstehung oder diese, ja.
Also Auferstehung ist die Erfahrung, dass Jesus offenbar nicht einfach tot ist. Mhm. Da haben die Jünger was erlebt. Was genau, weiß ich auch nicht. Ja, über alles, was wir bisher gesprochen haben, da hätte man mit der Kamera dabei stehen können und das filmen. Bei Auferstehung geht das nicht. Aha. Und die Geschichten erzählen das ja auch. Das ist in der Nacht. Keiner weiß, was da passiert ist. Und das war eben nicht ein Zufall, war halt keiner da, sondern das ist etwas, das kann man nicht beobachten. Aber offenbar haben die Jünger was gemerkt und ganz viele Menschen seitdem. Jesus ist nicht einfach weg. Der ist zwar auch kein Gespenst und ich höre auch nicht Nachtstimmen oder sowas, aber irgendwie ist da was. So sehr, dass die dann losgezogen sind und gepredigt haben und sich haben ihrerseits haben foltern lassen und so.
Weil in seinem Namen, ja.
Das hat das Leben umgekrempelt.
Oh. Ja, das muss also eine so mächtige Erfahrung gewesen sein. Das kann also nicht nur ein Hirngespinst gewesen sein.
Meine ich, ja.
Ja. Er erscheint ja dann auch mehrmals den Freunden und bis dann zu Himmelfahrt, wo es dann also so einen, ja gut, einen endgültigen Abschied gibt. Aber es gibt ja dann noch Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Also so endgültig ist der Abschied natürlich auch nicht.
Nee. Ich glaube auch, all diese Geschichten wollen eigentlich nur das zeigen. Die Erfahrung, Jesus ist nicht einfach weg und tot. Ob das nun Visionen sind, ich meine, was sind Visionen, weiß ich auch nicht. Aber diese Erfahrung, ja. Und in der Tat, das ist eine bestimmte Zeit. Und dann ist Himmelfahrt. Und jetzt müssen wir zum Glück, wir beide nicht ständig zum See Genezareth reisen, um zu hoffen, dass wir ihn noch sehen. Nein, wir sehen ihn so nicht mehr. Die Erscheinung gibt's nicht mehr, ja. Im Geist ist er da, ist Gott da. und trägt unser Leben und wir können uns damit verbinden. Mhm. Das ist Auferstehung, glaube ich.
Jetzt muss ich noch mal nach Harry Potter fragen, weil wir ja vorhin gesagt haben, Harry Potter, da gibt's auch Parallelen zur Osterbotschaft. Wo sehen Sie die? Also,
naja, Harry Potter ist the boy who lives, also der Junge, der lebt, der kämpft gegen das Böse. Er versteht nicht immer, um was es geht, aber ist da auf einem Weg. Und es gibt drei Säulen sozusagen, drei Kräfte, die ihn bestärken. Das war die Liebe seiner Mutter, die sich für ihn geopfert hat. Das ist die Freundschaft, die er mit Ron und Hermine pflegt. Das ist ja das, was ihn trägt. Und es ist das Vertrauen in Dumbledore. Dumbledore ist ja so eine Gottvaterfigur da in den Erzählungen.
Hat ja auch so einen langen Bart, ne?
Hat auch so, ja gut, den wollen wir ja gerade abschaffen bei Gott. Aber und dieser Gottvater, der macht auch nicht alles heil. Der erspart ihm auch nicht alles. Also da geht er so seinen Weg. Und natürlich zum Schluss ist er bereit, sich zu opfern. Für die Freunde und für die Gemeinschaft. Ich denke, so weit kann man die Parallelen ziehen. Das ist jetzt ganz Harry Potter, ist jetzt nicht einfach die Geschichte, eine christliche Erzählung. Da ist ganz viel Kulturelles drin. Aber als ich das meinen Kindern vorgelesen habe, habe ich gedacht, doch, das ist gut. Das sollen die sich mal so mit diesen ganzen Freundschaft und so, das sollen die sich mal gut durch den Kopf gehen lassen.
Also könnte ein Literaturtipp sein zu Ostern. Nicht nur die Bibel lesen, sondern auch mal Harry Potter lesen?
Bin ich sehr dafür, ja. Ich finde Harry Potter gut.
Aha. Auf was freuen Sie sich zu Ostern in diesem Jahr besonders? Dieses Frühlingsfest, die ganze Natur bricht wieder auf. Das ist ja auch noch ein Symbol für die Auferstehung und so. Auf was freuen Sie sich in diesem Jahr besonders zu Ostern?
Oh, da werde ich wieder profan. Ich habe an Ostersonntag Geburtstag.
Ach, wunderbar.
Ja.
Das passt ja gut.
Uh-huh. Ja. Mein 18. Geburtstag, der ja auch ein besonderer ist, der war auf Karfreitag damals. Da gab es keine Party und nix. Jetzt ist besser.
Ja, gut. Dann werden Sie Ostern also mit Geburtstag feiern und Ostern dann auch nochmal besonders feiern. Gibt es besondere Rituale bei Ihnen? Auch Ostereier noch? Oder?
Es gibt noch Ostereier und meine Kinder sind schon lange erwachsen, aber die stehen darauf, dass ich Ostereier verstecke. Ich finde das peinlich. Aber ja, irgendwas tun wir da.
Gut. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Osterfest, wenn es soweit ist. Danke, dass Sie da waren, Herr Fliedmann. Ostern auf Tod und Leben, das war Alpha und Omega für heute. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Sie können die Sendung auch noch mal als Podcast nachhören. Und bis zum nächsten Mal hier bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Podcast-Folge über Ostern interessiert hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 193? Da war die Tübinger Theologieprofessorin Johanna Rahner zu Gast, mit der es auch um Christsein heute ging.